Hallihallo. Liebes konsumierendes Volk, ich bin Simon hier am Mikrofon. Ich begrüße euch, ich heiße euch willkommen in meinem Podcast. Hier geht's polemisch zu, hier geht's zur Sache und ich fühle auch schon in meiner Magengrube ein flaues Gefühl vor all dem, was jetzt wiederum ansteht, hier und heute, wo ich zur Tat schreite, nachdem ich gestern diese etwas brüske Folge unter dem Eindruck einer, ja, sagen wir es offen, einer auch subjektiven, privat-biografischen Verstimmung, die ich aber nicht näher bestimmen will, sondern hier will ich mir wirklich diesen privaten Space, Privatsphäre behalten. Und unter diesem Eindruck habe ich, also Einfluss, habe ich diese Folge aufgenommen gestern. Und ich fand sie sehr gut, nur etwas konzise, etwas präziser hätte man noch sein können. Die Sprunghaftigkeit ist dieses Manko, was ich mir vorwerfe, seit mein Bruder das mal sagte, irgendwie, es ist so sprunghaft, sagte er, schon in den 20er, 30er Folgen damals, der letzten Zentene. Und ja, heute sind wir hier, sind wir da, sind wir clear und sind wir nah. Ihr fühlt euch mir nah, wenn ich das so euch unterstellen darf, liebe hörenden Schäfchen, die ihr da treu lauscht. Und ja, so ist es. So machen wir uns also frei von diesen Vorstellungen des Citoyen, dieses Citoyen-Gesetz. Das ist es, was ich hier bekämpfen will. Diese Vorstellung, wir seien alle Bürger dieser BRD GmbH oder wie auch immer. Nee, wir sind alle physische Lebewesen und wir machen halt so lange weiter, wie es geht, bis wir tot umfallen. Ja, so ist es irgendwie. Tot umfallen notiere ich mir hier. Das kommt vielleicht später nochmal vor, aber ich will nichts versprechen. Wir machen weiter, bis wir tot umfallen. Es wird nie diesen großen Richter geben, wie auch nicht irgendjemand über diese Leute gerichtet hat, die in der Nazi-Diktatur einfach Mitläufer waren. Es gab ein paar hohe Tiere in Nürnberg, die verurteilt wurden, aber das ist ja nicht das eigentliche Problem, dass es da irgendwelche Ideologen gibt, Faschisten, die wirklich überzeugt sind. Das wird es ja immer geben. Aber es bräuchte eben ein Volk, das schon durch eine gewisse antifaschistische Haltung da gewappnet wäre. Und das ist weder damals noch wahrscheinlich viel weniger heute gegeben. Wenn man den Faschismus so essentialisiert, historisiert auf diese Epoche bezieht und nicht wahrnimmt, wie das, was unsere deutschen Minister hier tun, speziell seit diesem Februar, als der Ukraine-Krieg so eskalierte, dass das auch schon nah an den Faschismus ranrückt, dass sie direkt mit Faschisten kooperieren, mit diesen Ukrainern. Und gut, das ist ja aber nur ein ganz kleiner Teil dieser Faschisierung. Also natürlich ist Deutschland viel faschistischer als die Ukraine. Die Ukraine ist ein kleines Land, auch hier müssen wir sie in Schutz nehmen. Auch wenn man klar sagen muss, man kann sich nicht positiv zu dieser Ukraine bekennen, zu der Zelensky-Ukraine, die klar mit faschistischen Elementen durchzogen ist, durchstreut, durchsät, ja. Nur, sie sind eben wesentlich kleiner. Rechtsradikale Haltungen sind ganz normal bei uns hier in Deutschland, nicht in der Bevölkerung so sehr, aber bei den Politikern. Und ja, es geht diesen Politikern wie Habeck und Baerbock ja darum, obwohl jetzt schon wirklich 6 Monate läuft und die Bevölkerung schon darunter leidet, Benzinpreise, Heizpreise und so weiter, Insolvenzen wie von Haklett im Klopapierhersteller. Aber ja, es geht irgendwie darum zu sagen, naja, der Krieg muss weiterlaufen. Der Krieg muss natürlich weiterlaufen. Wir liefern die Waffen, ihr liefert die Leichen. So dieses Zitat von Juan Manuel López Obrador, diesem mexikanischen Präsidenten. Sehr richtig beschreibt er das Vorgehen des Westens hier. Die moralischen Werte des Westens sind eben so, dass sie sagen, ja, wir haben hier die Kapitalwerte, wir haben die Tauschwerte, wir wissen, die ganze Welt ist scharf darauf, zu uns zu kommen, zu migrieren. Also, dann sind wir im Recht. Und gut, wir folgen halt außenpolitisch der Linie der USA, auch wenn wir nicht wissen, was ist ihre Strategie, was ist überhaupt ihr Konzept. So außen- und wertepolitisch, kann man schon mal empirisch draufschauen, was sind da die Fakten, die sie da geschaffen haben über die letzten 20, 30, 50 Jahre, zum Beispiel im Nahen Osten. Ein Brand hatte eben besonders im Fokus der Lust dieser US-Staatsterroristen steht. Aber natürlich nicht der einzige ist, auch andere Brandherde wie Südamerika mit dem Chile-Putsch 1973 sind ja ganz normal auf der Liste dieses US-Imperiums. Aber der nahe Mittlere Osten, der ist schon so ein Spezialgebiet, irgendwie haben sie sich da besonders drauf abgesehen, sind sie besonders scharf drauf, ja. Diese leckeren Gebiete dort. Pakistan, vielleicht können wir darauf auch kommen, aber bleiben wir hier noch kurz. Ja, ich muss immer wieder so verbandeln, das Sexuelle mit dem Militärischen. Es ist so anscheinend, dass diese Gebiete dort so fruchtbar sind für die USA, so attraktiv aussehen, dass sie ganz brünftig werden und wie ein Hirsch dahin rasen und einfach sagen, ja, es ist Paarungszeit und Paarung heißt für uns neurotische, moderne Menschen dann wohl, ja, dass wir die Bomben abwerfen, dass wir das neue Militärgerät austesten, die HIMARS-Flugkörper, die jetzt dort gebrandet werden in der Ukraine und der ganzen Welt gezeigt wird, jawohl, das kann man da kaufen im Shop der USA Rüstungskonzerne, schaut mal her. Nun gut. Und leider ist es wohl so, dass dieser Kopulationsakt was mit dem militärischen Krieg, mit der Gewalt zu tun hat. Und diese Gebiete dort sind so fruchtbar, anscheinend der Euphrat, Tigris oder wie auch immer. Ja, sind so fruchtbar, dass die USA da nicht widerstehen können und von ihrem Trieb da reingetrieben werden, wenn man es so entschulden könnte. Aber das kann man natürlich nicht, weil es kein Trieb ist, wie beim Sexuellen, wo man dann sagen kann, ja gut, da kann der Mensch, natürlich ist da auch nicht eine Vergewaltigung zu entschuldigen, aber zumindest, dass man dieses Verlangen hat, ist ja irgendwie natürlich. Und so würden wir ja auch nicht dem Löwe vorwerfen, dass er das Zebra reißt, das da vorbeikommt, sondern das ist irgendwie ein Naturmechanismus. Aber ja, das Vorgehen der USA sollten wir ganz klar nicht akzeptieren als Naturmechanismus und einfach sagen, ja, das ist wohl so der Stand der Dinge, das ist das System, so wie es funktioniert. Nein. Und genau, dieses Lalaland, das hätte letztes Mal gut gepasst als Titel. Das war von Thilo Jung auf seiner Reise durch Israel, hatte das Interview geführt mit dem pensionierten israelischen Geheimdienst oder Militär. Also jedenfalls, ja, das ist ein sehr interessanter Mensch dort aus den oberen Rängen dieser Geheimdienst-Militärapparats. Und ein sehr schönes Gespräch, das da stattfand auf dem Balkon, auf dem Balkon, wo man Ausblick hatte über Jerusalem oder Tel Aviv und die Sonne ging gerade unter. Und ja, er sagte dann, ja, Europe is living in a Lalaland. Wir leben im Lalaland in Europa. Wir glauben, wir können die Gewalt so von uns fernhalten. Es ist nur woanders und da können wir dann draufschauen und die Leute kritisieren, die da irgendwie, ja, nochmal anders mit Gewalt umgehen, die Staaten, die andere Vorrichtungen treffen für ihr tägliches Zusammenleben, ihre Grenzen nach außen, ihr Zusammenleben mit anderen Völkern, da geht es irgendwie anders zu. Und es ist völlig richtig, was er sagte, dass es hier ein Lalaland ist, wo man ja nicht richtig nachdenken kann. die USA sind die Guten und wir hängen uns da halt so dran. Was das dann bedeutet, können wir aber nicht sagen. Aber wir wissen ja, wir können hier noch relativ in Gewaltlosigkeit leben in Europa. Also dann ist es klar, es müssten einfach nur alle Regierungschefs auf der Welt mal wissen, dass es richtig ist, anti-autoritär zu sein, nicht autokratisch. Wie es da heißt in der neuesten Ausgabe dieses lächerlichen NZ-Podcasts. Egal, auf China wird dann nochmals eingedroschen, sehr schön, dann kann ich ja mir das wiederum anhören und klippen und nochmal auf diese Wichte da eindreschen, die, ja, aber ich weiß gar nicht, ob es mir das wert ist, nur, gut. Aber was rede ich hier so viel? Das wollten wir doch eigentlich. Ich weiß nicht, was ich mache. Vielleicht kann ich das doch noch nicht lassen, aber ich glaube doch. Ich hole hier nur noch kurz mein Lenin-Buch, um mein Mikrofon abzustützen. Es gab jetzt schon wieder dieses Rauschen hier drin, aber okay, ja, ich hatte mir vorgenommen, ein neues Mikrofon zu kaufen. Aber machen wir jetzt hier weiter mit diesem Gerät, mit diesem Kapitalstock. Machen wir hier Strecke, kommen wir bitte vorwärts. Vielleicht kann ich einfach da weiterlesen, wo ich gestern stehen geblieben war. Ja, da hat sich dann doch wieder gepackt. Diese anderen Podcasts lassen mich nicht los. Ich kann es euch auch nicht sagen, wann ich davon lassen kann. So wie mit den USA. Man denkt sich, jetzt haben sie doch mal eigentlich genug diese Region vergewaltigt. Aber nein, ich glaube, sie wollen immer noch weitermachen. Auch in Afghanistan hieß es jetzt, wollen sie irgendwie eine neue Koalition aufsetzen. Ja, man kann wirklich nur beten, dass es dazu kommt, dass irgendwie man dieser Macht des Bösen da was entgegensetzt in Washington. Dass man da wirklich an die Quelle geht und dieses Land komplett eigentlich zerteilt, zerstückelt und sagt, nie wieder darf solche Gewalt davon ausgehen. Ja, jetzt weiter in diesem Text von gestern. Ja, Stefan sitzt da halt und glotzt mit der Meute Tagesschau. Vielleicht gab es zu dem ganzen Konflikt ja ein Vorspiel. Vielleicht wurde Russland vom Westen in eine Position gedrängt, die einen Krieg als rationale, wenn auch verzweifelte Option erscheinen ließ? Wurde gegen Russland schon jahrelang ein Wirtschaftskrieg, Sanktionen, in Anführungszeichen, geführt, der die russische Bevölkerung in Geiselhaft nimmt und sie zum Regime-Change aufstacheln soll? Wurde die russische Föderation auf internationaler Bühne, wie etwa bei den Olympischen Spielen, gezielt gedemütigt und ihre Athleten ausgeschlossen? Genau, wegen Doping heißt es dann, als ob das nicht die anderen Staaten genauso machen würden. Naja. Das zu fragen wäre zu viel des Nachdenkens. Es gilt jetzt zu urteilen und zu wissen, wer auf der richtigen Menschenleben rettenden Seite steht. Man will ganz fein von den Wohltaten des Kapitalismus profitieren, der zumindest hier in Mitteleuropa ein Leben in Frieden und Wohlstand ermöglicht, ohne allzu sehr von den imperialistischen Kriegen aufgeschreckt und beunruhigt zu werden, die stets an der Peripherie des Weltgeschehens entflammen, wo einzelne weniger mächtige Länder zwischen Interessen verschiedener Bourgeoisie-Fraktionen zerrieben werden. Genau, und deshalb Stefans Spruch, den ich da am Anfang dieses Texts zitierte, wir fühlen uns gut regiert, das war sein Resümee in diesem alias Fernsehpodcast damals im Februar oder März, die erste Folge nach der russischen Invasion. Nicht nach Kriegsausbruch, der Krieg brach ja schon damals, 2014 aus. Die erste Folge, also ja, das ist irgendwie sein Resümee und das zeigt sehr gut, wie national beschränkt man dort in diesen Medienhäusern denkt, in diesem Podcast. Das gesagt wird auch, ja, es geht ja hier erstmal um Deutschland. Können wir noch sicher sein? Können wir hier noch in Ruhe unser automatisiertes Leben führen? Ah ja, können wir noch, ne? Scholz hat es im Griff, alles klar. Okay. Dabei sollte es ja eigentlich um die ganze Welt gehen, das Weltproletariat als Grundlage unseres Handelns anlegen, so wie ich das sagte, in einer vergangenen Folge, die ich vorhin nur nochmal hörte, Nummer 54, weil ich was nachhören wollte aus Badiou's Buch, das jetzt sehr gut passen würde zu den ganzen Fragen mit Menschenrechten. Aber egal, ja, also irgendwie sollte man sich da auf die ganze Welt richten und nicht sagen, ja, es ist ja legitim, in der Pandemie erstmal an sich zu denken. Nee, das ist ja genau das Problem. Also wie kann man denn bitte sagen, wir als Deutschland, eines der stärksten Länder, und jetzt in der Pandemie, da denken wir erstmal an uns, das ist irgendwie legitimer. Nein. Ja, jetzt habe ich nochmal ein ausgestecktes Mikro ab, okay. Es ist genau dieses Problem. Es ist scheinbar immer noch dieses, ach, ja, auch schon da, ja, da kann ich jetzt wirklich nichts machen. Das ist bedrückend. Ich weiß es nicht, was da los ist. Nee. Wie kann das alles sein? Der Strom ist so teuer geworden, genau. Ich weiß gar nicht, wie lange kann ich überhaupt noch podcasten hier. Holen wir noch raus, was hier noch drin steckt. Noch ein paar Wochen, vielleicht ein paar Tage, wer weiß. Dann gehen hier die Lichter aus. Aber ja, also einfach Deutschland wegen, einfach sagen, ja, wir fühlen uns gut regiert, das wird schon seine Richtigkeit haben. Wir stürzen ja zwar die ganze Welt, bringen wir an den Rand des Atomkriegs, aber okay. Wir sagen mal hier in Deutschland, mein Gott, das wird ja irgendwie, wir sind so zufrieden, wie Stefan und Wolfgang beide sagten, ja, so zufrieden, dass jetzt einfach Scholz regiert und nicht diese ganzen Medienkasper wie Böhmermann etwa, die noch viel bellizistischer sind. Ja, und so ist es halt. Genau, wenn man die Maßstäbe so verschoben hat, dass Böhmermann schon ein Vergleichsmaßstab ist, klar ist man dann froh, wenn da einfach der Scholz-Mann regiert, aber damit kann man sich ja nicht zufrieden geben. Also das ist eigentlich genau dieser Hauptkritikpunkt am 29er Podcast. Dadurch, dass sie sich da so reinstützen in diese halbfaschistische Grube, Klärgrube des medienöffentlichen Diskurses, nehmen sie diese Position dann wahr, wie von Böhmermann, grenzen sich davon ein bisschen ab und sagen, ah ja, wir sind ja die Vernünftigen, die anderen, das ist ein bisschen zu bellizistisch von westlicher Seite aus, aber gleichzeitig natürlich auch Putin, auch der ist scheinbar unvernünftig, irrational. Sie grenzen sich ab und stehen aber trotzdem am ganz falschen Standpunkt aus meiner Sicht. Und Böhmermann ist hier vielleicht noch ehrlicher. Ja, er hat vielleicht einfach diese Lust, so wie wir alle heutzutage entfremdet sind. Sehen wir uns nach dem großen Abenteuer, wie jetzt die Ukrainer das halt leben können für uns, auch wenn sie dann leider sehr zahlreich sterben. Aber immerhin kann man das noch erleben und so sehen sich vielleicht viele danach und bringen es dann so zum Ausdruck, wie Böhmermann, jawohl. Kanzler liefert da doch noch mehr Panzer, es kann nicht sein und so weiter. Und diese zwei sind aber so verlogen, machen mich einfach so wütend. Ja, aber deshalb nochmal kurz auf das Gesamtkonzept dieses Podcasts ist die Historisierung der Dekade. Zu schauen, ja, was steckt hier drin, was passiert in diesem Monat. Was ich irgendwie als gesamthistorisches Fragment verwerten lässt, woraus man was ableiten kann für diese Dekade, was ein Bruchteil, der fürs Ganze steht. Und das Gefühl vor lauter Fragmenten nehmen sie dann das Ganze nicht mehr wahr. Sie schauen sich so an, was ist diesen Monat, was war jetzt hier, welches Buch wurde publiziert und dann sprechen sie über das Buch und seine Thesen. Und ja, mir geht es auch oft so, dass ich denke, ich mache mir den Text eines Autos, den ich hier volles Zusatz zu Eigenstimme dazu, bin ganz begeistert und so weiter. Aber bei den beiden denke ich halt so, die trauen sich nicht. Oder ich weiß nicht, was. Die müssen da andere vorschicken, andere an ihrer Stelle sprechen lassen. Und dann können Sie da kritisch einhaken. Und glaube ich nicht, wenn ich hier ein Buch vorlese, dann ist das nicht, um irgendwie eine Kritik zu machen, zum Beispiel an Michael Lüders und zu sagen, so, tolles Buch oder wie auch immer, sondern einfach um zu sagen, da steckt was drin. Das ist ein Inhalt, den ich hier verbreiten möchte und der mir nachdenkenswert erschien und den ich selber weiter dialektisch, gedanklich bearbeiten will. Aber ja, also ich meine, mit dieser Historisierung, da sind sie irgendwie auf ihrem eigenen Trip. So, ja, es ist so. Ja, die sagt, dass gar keinen Sinn mehr hat, hier in geschichtlichen Dimensionen zu denken. Diese Epoche ist jetzt wirklich singulär. Wir können ja sagen, das, was heute passiert, jetzt mit diesem Corona-Wahnsinn und dann direkt anschließend der Krieg in der Ukraine, das ist so, bin uns in eine ganz neue Situation. Es ist irgendwie nicht begreifbar und es ist überhaupt nicht klar, wie das im Nachblick dann bewertet werden wird. Hoffentlich wird es da viele Aufarbeitungen geben, gerade zur Pandemie. Aber ist mir dann auch letztlich egal. Es ist sowieso nicht mehr mein Land. Ich will einfach nur schnell hier rauskommen. Das ist auch ein guter Punkt. Die Sozialisten sollten einfach auswandern, Kolonien gründen, schrieb damals Nietzsche. Und ja, das ist vielleicht was dran. Gut, aber dann lesen wir doch einfach mal weiter in diesem Text. Also wir wollen hier halt auf dem Sofa uns verletzen, ja. Na gut, Kriegsflammen sind wieder entzündet. Die weniger mächtige Länder, ja, die werden halt aufgerieben in der Ukraine. Zwischen verschiedenen Bourgeoisie-Fraktionen. Wir fühlen uns gut regiert. Und damit das so bleibt, hat Angela Merkel den Ukraine-Konflikt auch nie wirklich befrieden wollen, sondern sich einseitig auf die Seite des Aggressors USA gestellt, die den Putsch 2014 planten und unterstützten. Denn Merkel ist sehr klug, auch wenn sie diese Klugheit nicht zum Lösen politischer Probleme verwendete, sondern nur auf Kalküle zu ihrer Wiederwahl. Je unheilvoller die ferne oder schon nicht mehr so ferne ausländische Welt in Chaos, Krieg oder Unregierbarkeit versinkt, je düsterer der Horizont dort aus allen Richtungen dreut, desto beliebter wird Merkel, da sie darauf hinweisen kann, Deutschland gehe es relativ gesehen ja noch recht gut. Genau, das ist übrigens ein Punkt von Stefan, will ich ja auch Respekt zollen, was er im Aufwand-Podcast sagte. Natürlich. Uns geht's noch gut und genau deshalb lässt Merkel diese Weltenbrände immer weiter laufen und lodern. Weil dann ist auch egal, ob es uns hier schlechter geht, so wie jetzt, alles teurer wird, Strom fünfmal teurer, aber immerhin, du bist jetzt ja nicht an der Front, also du kommst noch mit dem Leben davon hier in Deutschland und deshalb, ja, ist die Strategie von Habeck eigentlich klug. Er hat jetzt zwei Optionen, er kann entweder was machen, damit das Gas wieder fließt, die Sanktionen gegen Russland zurücknehmen, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland erhalten bleibt, die Leute ihre Arbeit behalten. Oder er sagt halt, wir müssen jetzt noch Öl ins Feuer an der Ostfront gießen, mehr Waffen liefern, mehr Putin provozieren, wie auch immer, was wir machen können. Aber dann ist da noch schlimmer, für Jahre auf Jahre hinaus wirklich Krieg. Leute werden da verheizt. 2000 hieß es in dieser Kherson-Offensive auf ukrainischer Seite gefallen. Und ja, dann sieht es bei uns in Deutschland ja einfach noch so aus, dass wir es noch ganz gut haben, sogar viel besser als dort. Und ja, das ist dann ja so. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie diese Politiker kalkulieren und Politik machen. Und ja, was sie denken, ist ja sowieso nicht so entscheidend. Sie sind Ausdruck einer Fraktion der Bourgeoisie. Und die Bourgeoisie kalkuliert dann eben schon so. Auch wenn es keinen Sinn macht mit der Deindustrialisierung jetzt, das versteht man nur aus der größeren geostrategischen, geopolitischen Perspektive, dass irgendwie um diese Anhängigkeit an die USA geht. Aber ja. und weiter. Noch recht gut. Und der braven deutschen Herde reicht das. Sie fragt nicht weiter nach, ob diesem relativen Wohlergehen auch ein absoluter Zuwachs an Lebensmut, Würde und Schöpfungsgeist zugrunde liegt. Oder ob sich diese Entwicklung nur der relativen Verschlechterung der Situation im Ausland verdankt. So verfolgte Deutschland in Griechenland eine Austeritätspolitik, die für Merkel aus parteipolitischen Gründen alternativlos war, sowie der geistigen Armut angemessen, die in der deutschen Wirtschaftswissenschaft und in ihrer medialen Rezeption herrscht. Dass diese Politik Menschen zur Immigration, zum Verlassen ihrer Familie und ihres gewohnten Umfelds zwingt, sie verarmen und arbeitslos werden lässt, spielt dann keine Rolle mehr. So will es die Demokratie. Was zählt, ist nämlich nicht sozialer Fortschritt, sondern das Votum der demokratischen Mehrheit, die durch die privaten, monetär geschmierten und öffentlich ideologisch geschmierten öffentlichen Medienkanäle von morgens bis abends mit dem Dauerfeuer derjenigen imperialistischen Propaganda zugedröhnt wird, die gerade der politischen Großwetterlage entspricht. Es ist durch Yannis Varoufakis Bücher belegt, Adults in the Room, dass die Durchsetzer dieser Politik selbst nicht an sie glaubten und wussten, dass diese Maßnahmen keinen Ausweg aus der Wirtschaftskrise für Griechenland bieten würden, sondern die Griechen eine Art kollektive moralische Schuld über Jahrzehnte durch über Jahrzehnte fortgesetzte ökonomische Zersetzung ableisten mussten. Dieses Schauspiel der Geiselung wurde zur Belustigung der deutschen Wählerschaft aufgeführt, die sich nur sicher fühlen kann, wenn sie das Gefühl hat, die Stabilitätskriterien, die angeblich unsere Interessen wahren und den Wohlstand hervorbringen, würden mit harter Hand durchgepeitscht. Genau, diese willkürlichen Kriterien, wo Deutschland sich das rauspickt und sagt so und so, der Staatshaushalt, da dürfen nicht zu viele Schulden drin sein, aber was mit dem Export ist, verschweigt man dann, schaut man nicht drauf, obwohl das genauso in den EU-Verträgen drinsteht, dass man so einen Exportüberschuss nicht haben kann, wie Deutschland ihn hatte. Jetzt scheinbar dieses Jahr nicht mehr, habe ich bei Matthias Brückers gehört, aber ja, ist ja, weiß nicht, ist eben den Devisenschwankungen geschuldet und so weiter. Im derzeitigen Konflikt will ich mich nicht einseitig auf Russlands Seite stellen und muss bekennen, die Hintergründe nur halbwegs zu verstehen. Allerdings ist klar, dass von Seiten des Westens seit 2014 ein ähnliches Schauspiel aufgeführt wurde, diesmal eher zur Zufriedenstellung der US-amerikanischen Sicherheitsinteressen, besser gesagt des US-Imperialismus, der sich auf der anderen Seite der Welt festsetzen und Russland einkreisen und isolieren möchte. Diese Sicht ist vielleicht auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss und es liegt meine persönliche Färbung darin. Doch wer jetzt glaubt, die beiden Gleise der Medienrealität und der Wirklichkeit würden sich nun wieder annähern, hat bereits jeglichen Kontakt zur Wirklichkeit verloren und ist Outer Space. Ja, diese Medienrealität, die eigentlich Outer Space ist. Insofern, ja, man kann es nur sagen, macht euch davon frei, liebe Leute, und man muss auch ganz klar sagen, man muss die Verbindung kappen zu denen, die sich nicht mehr frei machen können. Aus welchen Gründen auch immer. Da ist es dann aber besser zu sagen, nein, sorry, tschüss. Freundschaft beendet, ja, es kommt mir nicht mehr auf dich an, du bist verloren. Da ist keine Hoffnung mehr. Er versteckt sich hinter der Wahnvorstellung, die machthabenden Personen würden doch schon auf unser aller Wohlergehen achten und letztlich ein rationales Ergebnis vorbringen. Nein, der Imperialismus braucht den Krieg und sucht ständige Konfrontationen. Was man hier machen kann, ist nichts und still bleiben, außer natürlich im Podcast. Hier war ich schon etwas angegriffen, weil als ich das schrieb, erinnere ich mich noch. Aber ja. Aber ja, ich glaube, dann reicht es auch bis hier, da geht der Text noch ein bisschen weiter. Aber das ist jetzt hier, es ist mir alles zu träge. Ich muss hier weiter Fortschritte machen. Ja, Dann lesen wir doch hier weiter einfach bei Matthias Bröckers, bei Michael Lüders, hier in diesem Buch, Wer den Wind sät. Genau, also dieses amerikanische Mindset, Größenwahn und Zynismus. Mit dem Wahlsieg von George W. Bush 2000 gelangte der Neokonservatismus an die Macht. Der neue Präsident holte obige Unterzeichner in Führungspositionen. Und kurz nach seiner Amtseinführung behandelte der Nationale Sicherheitsrat erstmals das Thema Regimewechsel im Irak. 6 Monate später, im Juli 2001, legte das Verteidigungsministerium konkrete Pläne für eine militärische Intervention vor, von der sich der alte Saddam-Freund Donald Rumsfeld eine wesentlich verbesserte Position in der Region und andernorts für die USA versprach. Wie aber einen solchen eindeutig völkerrechtswidrigen Angriff legitimieren? Mithilfe der Terroranschläge des 11. September 2001. Schon am Tag danach wurde im Kabinett darüber diskutiert, ungeachtet der Tatsache, dass Bagdad mit den Anschlägen nichts zu tun hatte. Ein so schnell wie möglich zu führender Krieg gegen den Terror war Konsens, nur über die Reihenfolge herrschte Uneinigkeit. Erst Afghanistan und dann Irak oder umgekehrt. Unter Verweis auf die Gefühlslage der US-Öffentlichkeit empfahl Außenminister Colin Powell, zunächst Al-Qaida ins Visier zu nehmen, dann erst den Irak. Im Falle Afghanistans bemühten sich die USA um ein UN-Mandat und bekamen es auch. Im Falle Iraks war Washington auf eine Koalition der Willigen angewiesen, unter Führung der USA und Großbritanniens. Die UN-Vetomächte Russland, China, Frankreich, aber auch Deutschland waren gegen diesen Krieg, dem jede Legitimität fehlte, jenseits imperialer Politik. Die von amerikanischer Seite genannten Begründungen für einen Waffengang, der sich spätestens Mitte 2002 unwiderruflich abzeichnete, variierten, waren aber frei erfunden. Mal hieß es, der Sturz Saddams sei Voraussetzung für die Demokratisierung des Nahen und Mittleren Ostens, dann wiederum verlautete, das irakische Regime habe über seine Botschaft in Prag Kontakt zum 9-11-Attentäter Mohammed Atta unterhalten. Vor allem aber lautete der Vorwurf auf den Besitz von Massenvernichtungswaffen. Unbestrittener Höhepunkt dieser medialen Inszenierungen und ein Tiefpunkt amerikanischer Glaubwürdigkeit war der Auftritt Colin Powells vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, wo er am 5. Februar 2003 angeblich unumstößliche Beweise für biologische und chemische Massenvernichtungswaffen in den Händen des Saddam-Regimes vorlegte. Allerdings handelte es sich dabei um plumpe Fälschung der Geheimdienste. Mission accomplished. Der Rest ist Geschichte. Am 19. März 2003 begann der US-geführte Angriffskrieg gegen den Irak. Am 7. April marschierten Amerikaner und Briten in Bagdad ein. Eine Woche später erklärte das Pentagon die Kampfhandlungen für beendet. Am 1. Mai schließlich hielt Präsident Bush auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln seine berühmte Mission Accomplished-Rede. Stilecht in Pilotenkampfmontur. Sollte heißen, das war's in Sachen Irak. Wir sind die Gewinner. Das Thema ist durch. Ja, hier eine kurze Anmerkung, dass das Bröckers immer wieder anmerkt zum Ukraine-Krieg. Ja, natürlich hätte Russland das auch in 2 Wochen schon entscheiden können, wenn sie es eben so gemacht hätten, wie die USA damals in Bagdad so brutal bombardiert. Natürlich, die russischen Flugzeuge könnten auch Kiew einfach so bombardieren, in Schutt und Asche legen und dann wäre der Krieg auch irgendwie vorbei. Aber das machen sie eben nicht. Und ja. In Wirklichkeit ging es jetzt erst richtig los. Die Amerikaner, besessen von ihrem Wunsch, Saddam zu stürzen, hatten keinen Plan für den Tag danach. Sie sahen wenig Anlass, sich mit Geschichte, Religion oder Kultur des Landes zu befassen und vertrauten darauf, als Befreier begrüßt zu werden. Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg galten als Vorbild. Dort sei es ja auch gelungen, erfolgreich die Demokratie einzuführen. Kaum ein Neokon, der diesen abwegigen Vergleich nicht bemühte. Der Irak ist ein nach dem Ende des Ersten Weltkriegs künstlich von den Kolonialmächten geschaffener Staat ohne einheitliches Staatsvolk. 3 Bevölkerungsgruppen sind prägend. Im Norden die überwiegend sunnitischen Kurden, die keine Araber sind, sich aber wie diese in zahlreiche Stammesverbände und Clans unterteilen. Sie machen etwa 20% der Gesamtbevölkerung aus. Ebenso die arabischen Sunniten im Zentrum des Iraks. Diese arabischen Sunniten, obgleich eine Minderheit, stellten seit der Frühzeit des Osmanischen Reichs, seit Jahrhunderten also, die Machtelite. Rund 60% der Bevölkerung entfallen auf arabische Schiiten, die überwiegend im Süden leben. Das irakische Erdöl befindet sich fast ausschließlich in den kurdischen und in den schiitischen Gebieten. Die Sunniten gehen leer aus. Die Sunniten also im Zentrum, die aber in der Minderheit sind, gegen die Schiiten trotzdem immer die Führungselite stellten, aber jetzt eben nicht mehr nach dem Sturz Saddams. Andere religiöse und ethnische Gruppen, darunter Christen, sind zahlenmäßig klein und politisch ohne Bedeutung. Um den Zentralstaat zu stärken und die eigene Macht zu festigen, setzte Saddam Hussein auf das Militär und die Geheimdienste. Gleichzeitig wurde die nominell regierende arabisch-nationalistische Baath-Partei, Baath gleich Wiedergeburt, ein Sammelbecken seiner Anhänger und Günstlinge. Mit eiserner Faust hatte er das Land zusammengehalten. Die sunnitische Machtelite verteidigte ihre Vorherrschaft, indem sie Kurden wie Schiiten gleichermaßen terrorisierte. Fast alle Führungspositionen besetzte er mit Angehörigen seines eigenen Stammes, der sunnitischen Tikrit aus der Region um die gleichnamige Stadt nordwestlich von Bagdad. Tikrit. Dort war Saddam Hussein nach seiner Flucht auch untergetaucht. Im Dezember 2003 wurde er in einem Erdloch gefangen genommen, später von einem irakischen Gericht zum Tode verurteilt und am 30. Dezember 2006 gehängt. Welche Fehler haben die USA nach dem Sturz Saddams begangen? Die Frage ließe sich mit Hilfe der Gegenfrage schneller beantworten. Welche haben sie ausgelassen? Die drei Kardinalfehler. Erstens, das Machtvakuum unmittelbar nach dem Einmarsch in Bagdad beförderte die Ausbreitung von Anarchie und Chaos. Unter den Augen von Amerikanern und Briten wurden mit Ausnahme des von Soldaten gesicherten Erdölministeriums alle Ministerien, Banken, Museen und sonstige öffentlichen Einrichtungen geplündert. Die Besatzer zeigten kein Interesse, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen und die zusammengebrochene Wasser- und Stromversorgung wiederherzustellen. Im Mai 2003 nahm der von Präsident Bush eingesetzte Zivilverwalter Paul Bremer seine Arbeit auf und blieb bis zu den ersten Parlamentswahlen im Januar 2005 im Amt. Bremers bemerkenswerte Inkompetenz und sein absurder Versuch, aus dem völlig zerstörten Land, dessen Bevölkerung zu mehr als der Hälfte unterhalb der Armutsgrenze lebte, einen neoliberalen Modellstaat zu schaffen, mit Privatisierung allenthalben, zerstörten die letzten Reste an funktionierender Zentralstaatlichkeit. Die 1972 erfolgte Verstaatlichung der irakischen Erdölindustrie machte er rückgängig. Die neu vergebenen Explorationslizenzen erhielten, wer hätte es gedacht, vor allem US- und britische Firmen Exxon, Chevron, Halliburton, BP, Shell. In einem ungewohnt kritischen Bericht über Irak 10 Jahre danach erinnerte CNN am 13. April 2003 daran, dass Big Oil in den Wahlkampf von George W. Bush mehr Geld investiert hatte als je zuvor in einen Wahlkampf. Wie zu erwarten, ernannte Bush den Energie- und Erdöl-Lobbyisten Dick Cheney zum Vizepräsidenten. Unter dessen Federführung legte die neu geschaffene National Energy Policy Development Group bereits im März 2001 Pläne für die Neuverteilung des irakischen Erdöls zugunsten der Ölmultis vor. Fazit von CNN: Ja, im Irakkrieg ging es um Öl und es gab einen klaren Gewinner in diesem Krieg, Big Oil. Zweitens. Paul Bremer und die amerikanische Besatzungsmacht haben nicht einmal in Ansätzen den Versuch unternommen, religiöse, ethnische oder Stammesführer in einen nationalen Dialog für die Neuordnung einzubeziehen. Nach Gutsherrenart bestimmte Bremer einzelne Vertreter der jeweiligen Gruppen als Ansprechpartner, sah sie aber nicht als Iraker an, sondern als Sunniten, Kurden oder Schiiten. Beraten ließ er sich dabei vornehmlich von dubiosen Exil-Irakern, die vor Ort über keinerlei Rückhalt oder Glaubwürdigkeit verfügten, aber den maßgeblichen Neokonservativen über Jahre hinweg erzählt hatten, was sie zu hören wünschten. Bremer spielte ausschließlich die konfessionelle, respektive die Stammeskarte, nicht die irakische. Um gehört zu werden, hatten irakische Führer und mit ihnen die Bevölkerung kaum eine andere Wahl, als sich ihrerseits zu regionalisieren. Vor allem die religiöse Zugehörigkeit, Sunnit oder Schiit, hat im Alltag bis zum Sturz Saddams nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Misch-In waren weit verbreitet, gemeinsam bewohnte man dieselben Stadtviertel. Nunmehr wurde die Saat ausgelegt für die Konfessionalisierung des Landes, aus der wiederum ein Jahr später Al-Qaida im Irak erwuchs und 2006 die Vorläuferorganisation des Islamischen Staates. Ja, das finde ich sehr schön. Das ist, steht im Zusammenhang mit diesem Kulturalismus, dass man, dass die heutige sogenannte woke, vermeintlich linke Identitätspolitik will auch alles runterkochen auf die Identitäten oder jeder soll seine kulturelle Identität gewahrt bekommen. Aber was soll das eigentlich sein? Schreibt ein sehr interessanter amerikanischer Autor, Walter Michael Benn. Also in diesem Diskurs heute über Rassismus geht man eigentlich immer noch so davon aus, es gibt Rassen und wir wissen ganz klar, was das ist. Aber er behauptet, wir wissen es eben nicht. Und diese vermeintlichen Antirassisten machen dann also den gleichen Fehler wie früher die Rassisten, die sagen, ja, so und so musst du sein, um Schwarzer zu sein. Was definiert dich irgendwie? Gab es da in den USA dieses Gesetz hier, ein Blutstropfen reicht schon, um als Schwarzer betitelt zu werden, dass irgendwer von deinen Vorfahren mal Schwarzer war, dann bist du auch schwarz. Und ja, das ist dieses Problem, wie definiert man es? Wie kann man sagen, wer ist schwarz, wer nicht? Aber genau im gleichen Problem steht dann dieser heutige Woke-Diskurs, der sagt, ja, also wie soll man das überhaupt wissen? Wer ist schwarz, wer nicht? Was ist mit Kamala Harris, wie es da hieß, sie ist irgendwie hat eine dunklere Hautfarbe, aber ist kein Abkömmling von Sklaven, die aus Afrika kamen, sondern irgendwie kommt sie woanders her, aus Indien oder wie auch immer. Oder ich weiß nicht genau. Aber ja. Das zeigt, der Diskurs über Rassen, über kulturelle Anerkennung, dass man die Kultur des anderen respektieren muss, der wirft den anderen auch zurück und macht ihn zum Idioten. Zum Idioten, der nur sein eigenes kennt, der da halt in seinem abgesteckten Bereich zu bleiben hat, dem wir nichts anderes zutrauen, nicht zutrauen, Bürger eines größeren Landes zu sein, in der anonymen Masse aufzugehen, wie Lüders schreibt, sich als Iraker angesprochen zu fühlen, sondern nein, wir sagen, du bist halt der, du bist schwarzer US-Amerikaner, das ist deine Identität und wir müssen dich darin irgendwie achten. Ja, und dann geht es darum, irgendwelche Förderprogramme aufzusetzen, beschreibt dieser andere Autor, Michaels, dass wie kriegt man die Schwarzen mehr an die Unis, aber ja, warum? Also es bringt dann scheinbar nichts, durch solche Programme werden dann die begünstigt, diejenigen Schwarzen, die sowieso an der Uni gelandet werden und es dann nur ein bisschen einfacher gemacht bekommen. Aber eigentlich könnte man auch viel machen, indem man einfach Programme aufsetzt, wie kriegt man arme Leute an die Unis und dafür würden dann Schwarze auch sehr profitieren. Aber das geht heute nicht, analysiert er da, weil wir genau eben nicht gern über Klassen nachdenken, schreibt er. Deshalb reden wir so gern über Rassen. Und da soll es eigentlich ganz klar sein. Was das ist, welcher Mensch zu welcher Rasse gehört. Und ja, aber das ist ja absurd. Also das muss man das ganz klar ablehnen und sagen, nee, das ist doch nichts Besonderes. Auch ein Schwarzer in den USA zu sein, ja, ist irgendwie was Besonderes, indem du da auf die Geschichte zurückblickst. Okay, aber das definiert dich ja nicht heute so. Du bist einfach trotzdem jetzt Teil dieser USA und solltest da diesen Anspruch haben, auch gleich wie die anderen beachtet zu werden und eben gleich viel zu verdienen, was jetzt nicht der Fall ist. Aber um das zu erreichen, muss man sich eben so als US-Bürger erstmal identifizieren. Und nicht sagen, ja, ich bin da von meinem Stamm, von meiner Clique. Und ja. Das ist schön, diese Verbindung hier. Ja, diese Woken stehen eben im Zusammenhang zum militärisch-industriellen Komplex. Ich sagte, man schickt die Menschenrechte vor, man schickt so einen Diskurs, heile Weltdiskurs vor und die Bomben dann hinterher. Und auch hier, was Bremer hier macht. Jetzt aber der nächste Punkt. Drittens. Der gravierendste Fehler aber war die von Paul Wolfowitz, dem stellvertretenden Verteidigungsminister, initiierte Entscheidung, die irakische Armee aufzulösen und die Baath-Partei als kriminelle Vereinigung zu verbieten. Damit verloren Hunderttausende Iraker, überwiegend Sunniten, ihren Job und ihre Existenzgrundlage. Mehr noch, sie waren auf schmähliche Weise entmachtet und gedemütigt worden. Für die Sunniten, über Jahrhunderte die Machtelite im Irak, ein nicht hinzunehmender Affront. Diese elementare Fehlentscheidung wurde zur Geburtsstunde des sunnitischen Widerstands gegen die amerikanische Besatzung und die neuen schiitischen Machthaber. Und sie legte den Grundstein für Terror und Gewalt. Viele von Saddams ehemaligen Generälen und Offizieren und mit ihnen abertausende Ex-Soldaten, Parteikader, Geheimdienstleute tauchten nunmehr in den Untergrund ab. Demokratie als Trugbild. In Afghanistan wie auch im Irak haben die westlichen Interventionsmächte großen Wert darauf gelegt, so schnell wie möglich Wahlen abzuhalten und einer zumindest formell demokratisch legitimierten Regierung an die Macht zu verhelfen, die dann als Ansprechpartner des Westens dient und die entsprechenden Unterschriften leistet, etwa für die Straffreiheit westlicher Soldaten und Söldner. Das wird ja auch versteckt mit Söldnern geführt. Da waren dann schon mehr Blackwater-Söldner oder von anderen Firmen im Einsatz als überhaupt von der regulären Armee. Die systematischen, in großem Umfang betriebenen Wahlfälschungen in Afghanistan wurden dabei geflissentlich ignoriert. Ebenso spielte keine Rolle, dass eine Demokratie im Kontext von Staatszerfall, einer feudalistisch geprägten Gesellschaftsordnung, von ethnischen und religiösen Spannungen nicht bestehen kann, erst recht nicht als Instrument einer fortgesetzten westlichen Kuratellpolitik. Eine Demokratie, die mehr sein will als Fassade oder Alibi, setzt ein stabiles Fundament und gute Regierungsführung voraus. Dazu gehört ein Konsens über den einzuschlagenden Weg, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, Pluralität. Unter den Bedingungen von Armut, Ausgrenzung, endemischer Gewalt und Perspektivlosigkeit im Schatten einer Besatzung, die tausendfach Kollateralschäden unter Zivilisten herbeiführt, zunehmend durch den Einsatz von Kampfdrohnen, kann dieses Modell kaum funktionieren. Erst recht nicht nach Jahrzehnten der Diktatur, unmittelbar nach einem von außen erzwungenen Regimewechsel. Ein solches Vorgehen begünstigt den Aufstieg regionaler Warlords und die Verfestigung feudaler Strukturen. Entsprechend agieren einheimische Politiker wie gewohnt, als bloße Klientelvertreter, als Anführer ihrer jeweiligen Clans, Stämme, religiösen oder ethnischen Gruppen, mehr oder weniger im Sold auswärtiger Drahtzieher. Ein erhellendes Beispiel ist Nouri al-Maliki, irakischer Premierminister von April 2006 bis August 2014. Bei den ersten freien Wahlen 2005 siegten erwartungsgemäß schiitische Parteien. Die Schiiten stellen die Bevölkerungsmehrheit. Bei den Wahlsiegern bestimmte aber nicht der Gedanke an eine Teilung der Macht oder an Versöhnung die Agenda, sondern der Wunsch nach Rache. Rache an den Sunniten für Jahrhunderte der Unterdrückung und der Gewalt, zuletzt die Massenhinrichtung 1991. Gezielt und systematisch ließ Maliki die meisten Sunniten aus Führungspositionen und der staatlichen Verwaltung entfernen, schloss sie von der Ressourcenverteilung weitgehend aus und befeuerte damit den sunnitischen Aufstand. In seiner zweiten Amtszeit ab 2010 suchte er die Macht vollständig an sich zu reißen, war er nicht allein Premier, sondern auch Innen- und Verteidigungsminister, Chef der Geheimdienste und Oberkommandierender der Armee. Demonstrationen oder Proteste der Sunniten gegen ihre Diskriminierung ließ er niederschlagen, auch mit Hilfe von Todesschwadronen, seinen sunnitischen Stellvertreter unter fadenscheinige Terroranklage stellen. Dennoch wurde er sowohl aus Washington wie auch aus Teheran jahrelang unterstützt. Der schiitische Iran wurde nach dem Sturz des Sunniten Saddam zum wichtigsten Verbündeten Bagdads neben Washington, sehr zur Verärgerung der Amerikaner. Maliki musste schließlich zurücktreten, weil seine antisunnitische Politik angesichts des Vormarsches des Islamischen Staates nicht länger tragfähig war. Eine Allianz gemäßigter Sunniten und Schiiten gegen die Dschihadisten, wie von Washington und Teheran erhofft, wäre unter seiner Führung undenkbar gewesen. Sunniten gegen Schiiten. Die Zerstörung der irakischen Gesellschaft als Folge der Sanktionen, das Zerfall des Zentralstaats und das Unvermögen der Regierung Maliki sind der Nährboden, auf dem sunnitische wie schiitische Milizen und Terrororganisationen wachsen und gedeihen. Der Aufstand gegen die amerikanische Besatzung 2003 bis 2011 wurde vor allem von Sunniten getragen, weil radikale Islamisten bald schon die Richtung vorgaben. Al-Qaida setzte sich im Irak fest unter Führung des Jordaniers Abu Musab al-Zarqawi. Nach dessen Tod 2006 durch eine amerikanische Bombe ging aus dem Umfeld von Al-Qaida im Irak eine neue Gruppe hervor, die erst Islamischer Staat im Irak und dann Islamischer Staat im Irak und der Levante hieß und sich seit 2014 Islamischer Staat IS nennt. Ja, oder? Islamische Staat im Irak und in Scham, hieß es da an anderer Stelle im Text. Scham soll dieses Gebiet der Levante, Palästina, Israel und irgendwie Syrien, Irak, Teile des Irak sind. Auch sehr schön. Scham. Radikale Sunniten bekämpften nicht allein die Amerikaner und ihre Verbündeten, sondern verübten auch Bombenanschläge gegen Schiiten, etwa auf Märkten oder belebten Plätzen. Deren Extremisten wiederum machten Jagd auf Sunniten. Bagdad wurde zur geteilten Stadt. Für Sunniten war es nunmehr lebensgefährlich, sich in schiitischen Vierteln aufzuhalten und umgekehrt. Stellten die Sunniten 2003 noch knapp die Hälfte der Bevölkerung, in der Hauptstadt waren es 10 Jahre später nur noch 15-20%. Zehntausende sind geflohen. Da der Iran die Schiiten unterstützt und Saudi-Arabien die Sunniten, wurde aus dem innerirakischen Konflikt ein konfessionell aufgeladener Stellvertreterkrieg mit bis zu 3000 Toten im Monat. Die Religion ist dabei jedoch nicht Ursache, sondern Bruchlinie, ein Vehikel im Kampf um Macht, Vorherrschaft und Ressourcen. Die amerikanischen Besatzer und ihre Verbündeten reagierten auf diese Entwicklung mit den gewohnten Mitteln. Noch mehr Soldaten und noch mehr Geld, in diesem Fall zum Kauf von Stammesführern. Doch trugen sie damit ebenso wenig zu einer dauerhaften Beruhigung bei, wie mit ihrer fortgesetzten Brutalität, ikonografisch festgehalten in den Folterbildern von Abu Ghraib. Für die Zahl der Toten im Irak gibt es übrigens keine gesicherten Angaben. Sie variieren je nach Quelle erheblich und können mangels offizieller Statistiken nur Schätzungen sein. Der US-geführte Einmarsch selbst bis zur Einnahme Bagdads soll demzufolge 30.000 bis 150.000 Menschen das Leben gekostet haben. Soldaten ebenso wie Zivilisten. Die Anzahl der Toten als Folge des Widerstandes gegen die Besatzung und der innerirakischen Auseinandersetzung beläuft sich auf mindestens 500.000. Es ist sicher nicht falsch, von rund 2 Millionen getöteten Irakern seit der Kuwait-Invasion 1990 und den darauffolgenden Sanktionen auszugehen. Und das Sterben geht weiter. Auch nach dem Ende der Besatzung setzte sich die Selbstzerstörung Iraks fort. Nunmehr geriet das Land in den Sog des Krieges in Syrien, der seit 2011 die Region erschüttert. Wunderbar, da schnürt er hier das Gesamtpaket. Einmal bitte die Abrechnung, ja, 2 Millionen Tote. Rechnen wir es ruhig zusammen. Schon dieser erste Krieg und die Sanktionen vor allem, bei denen so viele Leute dann gestorben sind. Das hatte ich ja vorgelesen, wegen mangelnder Medikamente. Genau. Und als nächstes geht es dann um Syrien in diesem Buch. Ich denke, da können wir dann nächstes Mal weiterlesen. Ich finde diesen Text wirklich wunderbar. Also, der steht für sich, das ragt wirklich heraus. Sowas findet man nicht oft, so ein Dokument der Zeitgeschichte. Eine kurze Bemerkung, subjektive Bemerkung hier, was meinem Podcast fehlt oder generell meinem kreativen Arbeiten, wurde mir irgendwie klar, ist diese Erkenntnis von Hegel, dass die Wahrheit sowohl Subjekt als auch Substanz ist. Ich stelle sie mir eben immer so als Substanz vor und denke, ich müsse zu diesem oder jenem Inhalt vorstoßen und das zum Ausdruck bringen und da hat es vielleicht noch gemangelt und bin ich nicht genau aufs Thema gekommen. Oder einen Punkt nicht so ausgeführt, könnte die Beweise nicht so liefern und so weiter. Da gibt es noch was zu verbessern. Und ja, das ist ja auch gut. Das ist ja auch eine Seite, unter der man das betrachten kann. Nur die andere Seite ist viel wichtiger, das Subjekt, das die Wahrheit ist. Und so fühle ich mich hier im Subjekt, subjektiven Modus, wieder im Schaffensmodus. Und das ist das Wahre, glaube ich, dass man einfach diese Lust hat, wieder zuzupacken, das Mikrofon auszupacken. Und diese Texte, brillanten Analysen auszupacken und ja, zu sagen, ja, ich weiß, dass ich da nicht die allerletzte Klarheit schaffen werde durch mein Sprechen jetzt oder durch das Schreiben des Schreibers eben. Aber es ist doch meine Tätigkeit, der ich mich jetzt verschreiben will, weil ich hier so als Subjekt einfach diesen Drang spüre. Und gut, das wollte ich hier nur kurz zwischenschieben. Womit können wir dann jetzt weitermachen? Ich will noch ein bisschen weitermachen. Ja. Ein anderer etwas esoterischer Punkt, man sollte nicht zu schnell fortdenken. Diese Theoretiker, die über die Demokratie so reden, denken so schnell darüber hinweg, über die Geschichte unserer westlichen Welt, aber auch der Restwelt, und denken so, ja, das ist jetzt halt der Endzustand, der richtige Zustand, weil die Mächtigen sagen es uns ja. Ne? Wir sind hier in der Demokratie, du bist ein guter Bürger, wenn du daran glaubst und immer deine Stimme abgibst und das bekräftigst, dass du glaubst, die Mächtigen, die haben unser aller Wohl im Blick und es ist schon irgendwie alles im Recht, wir sind ja ein Rechtsstaat und ja, das aber falsch. Man muss hier langsamer sein, es ist vielleicht doch einfacher, genau dieses vulgäre Bourgeois-Bewusstsein, wie wir bei Marx gelesen haben. Das ist immer noch das Leben und das Citoyen-Gesetz, den Citoyen-Staat zu erschaffen, das wäre überhaupt erstmal die Aufgabe. Jetzt ist der Staat einfach das Instrument einer Klasse zur Unterdrückung einer anderen. Und das zu begreifen ist schon relativ schwer und sich da nicht zu blenden lassen von diesen Versprechungen des Liberalismus. Und dann, wie Lüders Bescheid, eben nicht zu schnell sagen, wir werfen hier ein System über den Haufen, wie den Irak, der immer funktioniert hat, aber auch eine Autokratie war sozusagen eine Willkürherrschaft. Saddam hat da nicht auf den Ausgleich der verschiedenen Gruppen in der Bevölkerung gezielt, sondern irgendwie wollte er einfach seinen Stamm da ganz nach oben bringen, dem alle Pfründe zuschustern. Und so ist aber trotzdem immer noch besser, wie Lüders dann ein Sprichwort aus dem arabischen Raum zitiert, besser ein Jahr Finsternis als eine Nacht ohne Sultan. Eine Nacht ohne Sultan, dann bricht diese Anarchie aus, wie es da hieß, die Plünderung in den Ministerien. Genau, und deshalb ist es so verbrecherisch, sage ich ganz klar, auf China zu blicken, wie das mancher im Westen gern tut, und zu sagen, die müssten da mal die Demokratie einführen. Das ist, ja, also ganz klar für mich richtig, was ich letztes Mal meinte, damit will man diese chinesische Bevölkerung noch weich kochen und der sagen, ja, ihr habt es da gar nicht so gut, ne? Ihr solltet mal den Aufstand wagen. Wobei man ja eigentlich der Bevölkerung hier in Deutschland, wo man das politische System auch viel besser kennt und die Verbrechen viel besser kennen sollte, der müsste dann eigentlich sagen, ja, ihr habt sie gar nicht so gut, wie euch die Mächtigen immer vormachen wollen. Eure Menschenrechte können hier gar nicht eingehalten werden. Also ihr solltet dringend mal den Aufstand wagen. So ist also einem stabilen System, zumal im Sozialismus, besser daran festzuhalten. Wenn wir aber sehen, dieses System hier in Mitteleuropa erscheint nur stabil, aber es ist auf der anderen Seite der Welt immer wieder das Chaos, das gesät wird, auch wenn jetzt Deutschland und Frankreich hier nicht dabei waren, aber das ist ja wirklich marginal. Dann die Differenz zu Großbritannien und USA, das ist nicht das, worauf es ankommt, sondern sie sind genauso mit, hängen da genauso mit drin in dieser Allianz der Knechte. Ja, also es ist eigentlich das Chaos, diese Herrschaft, dieses System hier, können wir ganz klar sagen, ist international so vernetzt durch die Wirtschaft, durch militärische Bündnisse, Drohungen, Interventionen. Es ist ganz klar, das Chaos-System, das möglichst schnell verändert werden sollte, egal was die Konsequenzen sind. Ohne Rücksicht auf Verluste, muss man hier auch ganz klar sagen, weil so wie es jetzt läuft, erzeugt es ja auch immer weiter Verluste. Gut, und dann kommen wir also zu diesem Text von Flassbeck, den ich mir vorgenommen hatte. Katastrophenereignisse können die Saat grundlegender Verbesserungen in sich tragen. Über den Tag hinaus gedacht ist klar, dass ein zukünftiger Frieden nur mit neuen Konzepten dauerhaft gesichert werden kann. Vielleicht lernt der Westen und insbesondere Europa jetzt endlich, dass es dazu weit mehr braucht als offene Märkte. Das ist also Part 4 von seiner Serie über Osteuropa, die er da startete im März, wirtschaftliche Konsequenzen der sogenannten Wende 89. Die ehemaligen Transformationsländer, also diese Ostblockländer, haben nach 30 verlorenen Jahren ein Recht darauf, nicht mehr als Anhängsel des Westens betrachtet zu werden. Was übrigens auch für die Entwicklungsländer gilt. Wer glaubt, es würde reichen, ihnen einfach die Möglichkeit zu bieten, sich ganz dem Westen anzuschließen, sich also ohne Wenn und Aber den bisherigen Vorstellungen des Westens unterzuordnen, hat sich vor 30 Jahren geirrt und irrt heute noch. Darüber kann der derzeitig so großzügig verwendete Freiheitsbegriff nicht hinwegtäuschen, der im engeren ökonomischen Sinne vor allem das Dogma des Freihandels und des freien Kapitalverkehrs verbirgt. Auch so schön, Kapitalverkehr, das erinnert ja schon an Geschlechtsverkehr. Und ja, es ist wirklich so, diese Freiheit, diese Menschenrechte laufen auf nichts anderes heraus. Nichts anderes soll damit gesichert werden, als die Freiheit, das Kapital überall hin und her zu verschieben. Kurze Pause hier nur. Gut. Da bin ich wieder. Setzen wir nun zum Schlussspurt an. Wandel durch Handel am Ende. Aber wo war der Anfang? Der aktuelle Konflikt zwischen Russland und Europa zeigt laut EU-Kommissionsvize Franz Timmermans, dass das Konzept Wandel durch Handel gescheitert ist. Richtig. Aber es scheiterte nicht daran, dass inzwischen ein besseres Prinzip angewandt worden war oder gar daran, dass der alte Systemkonflikt wieder aufgebrochen war, sondern weil der Handel, den der Westen inklusive der EU-Kommission allen Transformationsländern anbot, ein Schein war. Es gab einfach zu wenig Wechselgeld, weil der Handel der falsche war, also den eigentlich notwendigen und wünschenswerten Wechsel verhinderte. Ja, das ist jetzt wieder aus dem Englischen übersetzt, weiß nicht. Ob das so stimmt? Wechsel? Change? Ah nein, zu wenig Handel, Wandel, zu wenig Wandel, Geld, den wünschenswerten Wandel, wie auch immer. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs blieben die von westlichen Beratern und Partnern in Anführungszeichen lautstark versprochenen Verbesserungen in den Ländern des ehemaligen Ostblocks aus. Dies hat in der Bevölkerung dieser Länder zu Frustration geführt und Politiker an die Macht gebracht, die das Modell des Wandels durch Handel in Frage stellen und auf ihren nationalen Interessen beharren. Das sollte die EU-Kommission besser wissen als andere, da sie täglich mit solchen Politikern aus den eigenen Mitgliedsländern zu tun hat. Der Rechtsstaatsstreit zwischen der EU-Kommission und Polen und Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof zeigt dies mehr als deutlich. Ja. Also dieses Konzept ist einfach gescheitert, die Länder sind heute nicht so reich und diese Besitzstandsware in Deutschland, die sagen dann, wenn sie sowas mitkriegen über rumänische Banden, die da irgendwie Einbrüche organisieren in Kaufhäusern oder Diebstahl klicken, sagen, ist der erste Gedanke dann da, ja, aber das muss ich dann ja zahlen als Kunde, was die da klauen, das wird dann ja umgelegt, auf den Preis wiederum obendrauf gelegt und ich von meinem deutschen Gehalt hier, von meinen paar tausend Euro muss das dann auch noch bezahlen hier diesen Preis. Das ist die Art und Weise, wie die Deutschen da hinblicken, dass sie sagen, ja, wir haben diese Länder irgendwie so ausgewrungen, am langen Arm verhungern gelassen, zwar in die EU aufgenommen, klar, damit wir sie Russland aus dem Einflussgebiet Russlands wegholen, dass wir einfach ihre Territorien abgrapschen, da unsere Raketen stationieren dürfen, endlich da einrücken. Oh, das haben wir uns schon so lange vorgenommen. Seit Jahrzehnten. Jetzt können wir die Raketen in Rumänien stationieren. Den Leuten da, denen soll es nicht besser gehen. Nee. Die ja, haben halt die Chance. Ne? Die können ja zu uns kommen, hier von unten anfangen, eine Ausbildung machen oder gut für andere, die da nicht so die Talente oder den Zugang oder wie auch immer die materiellen Voraussetzungen haben, die werden dann Kriminelle halt. Und gut, das sind die Rumänen hier. Aber ja, aber kurz auch an einen rumänischen Mitbewohner hier im Haus, er hört, glaube ich, nicht zu, aber trotzdem. Ist ja schön, dass Leute da hierher kommen wollen und erst so motiviert. Mache ich jetzt eine Ausbildung als Pilot, erst einfach so. Das ist immer diese ja, da gibt es immer diese Gewinnertypen, wie er eben das schon so ausstrahlt. Und das ist ja auch schön, wenn er das so leben kann und einen schönen Beruf finden kann. Aber ja, es ist eben das Kalkül des Westens, da zu sagen, die besten Gehirne locken wir hierher, die werden sich hier durchsetzen, die werden uns noch helfen, unter die Arme greifen, aber eine wirkliche Entwicklung, wirkliches Wirtschaften auf Augenhöhe wollen wir nicht mit diesen Ländern, denn wir haben selber Angst. Das ist halt der Punkt, der Westen fühlt sich selbst schwach, fühlt sich im Niedergehen und das ist die eigentliche Gefahr, dass er deshalb den anderen so immer böse Absichten unterstellt und sagt, oh je, lieber lassen wir den nach oben kommen. Und weiter. Zeigt dies mehr als deutlicher. Ja? Aber wie will Franz Timmermans seinen Satz verstanden wissen? Wenn er denkt, dass die Tür des Austauschs mit Russland jetzt dauerhaft zugeschlagen werden muss, weil der Austausch nicht den gewünschten Erfolg in Sachen Demokratie und Frieden gebracht hat, irrt er sich gewaltig. Denn damit schlägt er einer echten Partnerschaft die Tür zu, einer Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen dem Westen und diesem großartigen Land. Diese Partnerschaft ist der einzige Schlüssel zu dauerhaftem Frieden. Oder wollen wir eine Mauer um Russland errichten, um dieses Land für die nächsten 100 Jahre von der westlichen Welt abzuschotten? Würde das einen dauerhaft stabilen Frieden in Europa bringen? Nach der gescheiterten Planwirtschaft steht nun die Marktwirtschaft vor dem Scheitern. Ja, da muss ich natürlich widersprechen, das ist ja nicht gescheitert. Wurde eben so, die Bevölkerung wurde weichgekocht, dass sie dann selber geglaubt haben, nee, das geht nicht mehr mit dem Sozialismus, wir sind hier pleite. Wir können nicht mehr, wir wollen jetzt einfach auch mal reisen ans Mittelmeer und so. Und ja, so wurde das dann halt abgesetzt. Aber ein Scheitern kann man hier nicht diagnostizieren, sondern das heutige Scheitern der Marktwirtschaft zeigt umso mehr, wie grandios eigentlich die Planwirtschaft funktioniert hat und wie richtig sie uns eigentlich den Weg in die Zukunft weist. Der Westen wusste mit dem Ende des Kalten Krieges 1989 nichts anzufangen. Er wollte und verdiente damit Geld. Diesen Part hatte ich schon mal auf Englisch vorgelesen. Welche Art von Kaltem Krieg wollen wir jetzt führen? Einer zwischen Rohstoffproduzenten und ihren Kunden, einer zwischen den Privilegierten, die schon immer privilegiert waren, und denen, die es nach den aktuellen Spielregeln nie sein werden. Wir haben diesen Krieg bereits in unseren eigenen Ländern. Wollen wir ihn auf internationaler Ebene, wo bisher immer die Privilegierten gesiegt haben, wieder verschärfen, anstatt endlich unseren eigenen jahrhundertealten Parolen von Gleichheit und Gleichberechtigung zu folgen? Die Präsidentin der EU-Kommission ist mit ihrem Satz, wir wollen sie, die Ukraine, in der Europäischen Union, vorgeprescht, ohne ein langfristig tragfähiges Konzept zu haben. Das Fehlen eines solchen Konzepts zeigt sich zum einen an der Situation der bereits in die EU aufgenommenen Staaten Südosteuropas. Andererseits würde die Aufnahme der Ukraine in die EU bedeuten, dass Russlands westliche Grenzen fast durchgehend mit den EU-Ländern verlaufen würden. Dazu bedarf es erst recht eines Plans für einen kooperativen Umgang mit diesem großen Land, egal wer dort an der Spitze steht. Andernfalls würde sich Europa in einer permanenten Rebellion oder Schlimmeren wiederfinden, aber sicherlich nicht in einem stabilen Frieden. Konzeptionell müssen die großen EU-Mitgliedstaaten gegenüber der Kommission deutlich machen, dass die Mitgliedschaft im europäischen Binnenmarkt nicht das zentrale Ziel der europäischen Zusammenarbeit sein darf. Schon jetzt überfordert der Binnenmarkt Länder wie Frankreich oder Italien. Ah ja, genau, sagt er hier. Selbst für die sind wir als Deutschland hier zu stark mit unseren Exportgütern überschwemmen, da die Binnenmärkte, und es wäre eigentlich besser, protektionistische Maßnahmen einzubauen, ein System des Währungsausgleichs, wie es vor dem Euro bestand, und immer wieder so Anpassungen vorgenommen werden. Ja, das ist eben die Planwirtschaft, man muss planen, welche Güter können wir hier wirklich exportieren, wo müssen wir Handelsbarrieren einbauen. Und es würde ja gehen, man könnte, liegt ja so auf der Hand, dass man eigentlich Wachstum generieren könnte, BIP-Wachstum auch, dass man eben noch nicht ad acta legen sollte, diesen Indikator von 5% ein Wachstum pro Jahr wäre völlig realistisch für alle Länder eigentlich auf der Welt, wenn man es halt ein bisschen hinbekommt, was zu planen. Wie also soll ein osteuropäisches Land damit umgehen? Deutschland hat, wie die Niederlande, mit seinem Merkantilismus Das heißt im Merkantilismus, dass man die Nachbarländer so überschwemmt, billig produziert und dann viel exportiert und das Geld hortet. Dass anderen die Schulden aufbürdet, andere müssen Schulden machen, um unsere Produkte zu kaufen. Sonst bricht unser Wirtschaftsmodell zusammen. Mit seinem Merkantilismus und seinen enormen Leistungsbilanzüberschüssen, die von der Kommission in Kauf genommen werden, die Grundidee des Binnenmarktes, nämlich ein völlig offener Markt für gleich starke Unternehmen und gleich starke Regionen zu sein, pervertiert. Jahrelang pervertiert. Genau, von Deutschland und den Niederlanden eben vor allem. Wurde diese Idee pervertiert. Freiheit und Wohlstand für alle kommen nicht überall durch Freimärkte. Und übrigens, mit diesen Reformen von Schröder, Hartz IV, Ende der 90er, hieß es, man ist der kranke Mann Europas. Das ist genau wieder das. Deutschland als eigentlich starkes Land fühlt sich schon so bedroht durch aufsteigende Mächte und sagt deshalb, oh je, die anderen lieber niederhalten. Und deshalb also diese sogenannten Reformen, die dann nichts verbessern für die Arbeiter hierzulande, sondern nur was verschlechtern für die Arbeiter in Frankreich und Italien, dass die dann nicht mehr konkurrieren können, zu teuer sind, obwohl sie eigentlich sich nicht zu Schulden haben kommen lassen. Und ja, diese Binnenmärkte in der ganzen EU, aber auch auf der ganzen Welt überschwemmt werden mit deutschen Produkten und die Italiener pleite gehen, insolvent gehen. Genau. Auch wieder eben aus dieser Urangst, der Angst zurückgelassen zu werden und nicht mehr. Und diese Angst ist eben bei Deutschland besonders ausgeprägt, weil man schon so viel hat. Und ja, es ist trotzdem hat ja auch nicht ganz Deutschland so viel. Da rede ich natürlich hier auch aus meiner Blase hier in diesem Landkreis um Stuttgart herum. Das ist sowieso einer der einkommensstärksten Landkreise. Aber auch hier gibt es ja massive Armut. Nun ja. Der Handel zwischen Nationalstaaten mit unabhängigen Regierungen darf niemals zu einer Einbahnstraße werden. Das gilt für die globalen Export- und Importbilanzen, muss aber auch für die Unternehmensstrukturen gelten, mit denen sich jedes Land dem internationalen Handel stellt. Kein Land sollte funktionierende industrielle und technologische Strukturen einfach der internationalen Arbeitsteilung opfern. Schließlich sind sie entscheidend für die Zukunftsperspektiven der jeweiligen Bevölkerung, weil sie die einzige Quelle materiellen Wohlstands, nämlich Produktivitätsfortschritte, darstellen. Um nicht missverstanden zu werden, hier geht es nicht um plattes Wachstum, sondern um eine positive technologische Entwicklung, die auch und gerade im Hinblick auf den Schutz unseres Planeten notwendig ist. Also nicht nur um BIP-Wachstum, sondern zu sagen, die Technologie, wenn sie schon hier ist, Industrieverfahren, dann wollen wir sie auch hier im Land halten, dann müssen wir halt irgendwie Schutzzölle einrichten gegen ausländische Waren, die das Gleiche zu uns importieren würden. Also das geht dann nicht, sondern wir brauchen diese Technologie hier. Und internationale Arbeitsteilung kann nicht das höchste Paradigma sein. Davon profitieren eben nur die reichsten, die imperialistischen Länder. Und deshalb ist es so ein Dogma, das schon als Wissenschaft gilt. So setzen die Mächtigen hier einfach ihre Meinung als Wissenschaft. Ja. Innerhalb internationaler Regeln muss jedes Land die Möglichkeit haben, Schlüsselindustrien aufzubauen und zu erhalten. Oder so wie ich schon mal sagte, in den 50er-Folgen, glaube ich, in Bezug auf Peru, dass man dort so viel Kakao erntet, aber alles exportiert als Rohstoff und man könnte ja eigentlich dort die Schokoladenfabriken aufbauen. Klar, auch wenn es ein bisschen heiß ist, da müsste man dann über die Lagerung nachdenken, dass nicht alles wegschmilzt. Aber da gibt es sicher Lösungen. Technologie. Könnte man dort die Fabriken aufbauen, aber dazu bräuchte man dann halt irgendwie protektionistische Maßnahmen. Erstmal, dass sich der Binnenmarkt für diese 33 Millionen Menschen, die es immerhin gibt in dem Land, sich das erstmal entwickeln kann und man sagt, kein deutsche oder Schweizer Schokolade darf jetzt hier reinkommen oder wenn dann halt mit 200% Zoll, damit die heimischen Produzenten erstmal nur abgeschwächt mit den internationalen Produzenten konkurrieren müssen und dann ist über Jahre hinweg, kann man das aufheben und irgendwann dann nur noch 50% Zoll, nur noch 20% und irgendwann ist es dann gar nicht mehr nötig, weil sie schon so profitabel sind, ihre Marktmacht ausgeweitet haben, exportieren jetzt auch nach Chile, nach Ecuador, Brasilien und haben da so einen großen Markt schon unter Kontrolle, so große Fabriken, die dann schon wirklich gleichrangig sind mit den europäischen Fabriken, dass die dann sagen können, ja, jetzt können wir die Zölle aufheben, jetzt, dann kann es wirklich freien Handel geben. Und ja, das ist eigentlich logisch und würde ja auch jeder so einsehen. Es ist einfach die Macht des Stärkeren, die sich Bahn bricht in diesem Konzept des freien Handels, dass die Stärkeren davon profitieren und deshalb dieses Mantra wiederholen. Alle erfolgreichen asiatischen Entwicklungsmodelle haben gezeigt, dass ein echtes Aufholen nur mit Hilfe des Staates und der Regulierung des internationalen Austauschs möglich ist. Eine Öffnung ohne Staat und ohne Schutzregeln für aufholende Länder bedeutet nur, dass die Mächtigen noch mächtiger werden. Das Lehrbuchkonstrukt der Mainstream-Ökonomie des komparativen Vorteils im internationalen Handel mit seinen Schlussfolgerungen zu Freihandel und freiem Kapitalverkehr muss ein für alle Mal als wissenschaftliches Feigenblatt des internationalen Raubtierkapitalismus entlarvt werden. Wie aufrichtig es Westeuropa wirklich ist, Länder wie die Ukraine, die Türkei, aber auch Polen und Ungarn und andere osteuropäische EU-Staaten bis hin zu Russland selbst und den armen Ländern des globalen Südens aufholen, Demokratie entwickeln und Freiheit schützen zu lassen, wird sich in diesem Feld zeigen. Finanzspekulation als Lackmustest. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie die EU aktuell auf die Preiserhöhung bei Rohstoffen reagiert. Denn was die führenden Eliten in den einflussreichen EU-Staaten selbst an realen Einkommenseinbußen hinzunehmen bereit sind und was sie von ihren eigenen ärmeren Landsleuten erwarten oder ihnen umgekehrt an Unterstützung gewähren, kann als grober Anhaltspunkt dafür dienen, ärmere Länder können bestenfalls von der EU erwarten. Was ärmere Länder bestenfalls erwarten können von der EU. Die Mehrheit der Politiker beklagt in den Medien die Abschiebung von Geringverdienern die Belastung von Geringverdienern durch die Verteuerung von Heizöl, Kraftstoff, Strom und Lebensmittel und diskutiert eifrig über preisdämpfende Maßnahmen. Wenige Verantwortliche gehen klar darauf ein, wessen Taschen diese Entwicklung füllt, ob dies gerechtfertigt ist und wenn nicht, ob dies nicht zu ändern ist. Und kaum jemand bemängelt, dass die spekulationsbedingten Preisverzerrungen das mächtige Instrument der Marktwirtschaft unterminieren, reale Verknappungen durch Preise anzueignen und damit langfristig zu beseitigen oder zumindest abzumildern. Genau, jetzt geht es um diese Spekulation und es ist scheinbar unmöglich, dagegen was zu tun von staatlicher Seite und auch die Bevölkerung weiß es ja. Also jeder weiß, dieser Staat ist nicht demokratisch, ist Spielball der Raubtierkapitalisten. Selbst wenn wir wollen, selbst wenn wir demokratisch abstimmen, die Regierung hat diesen Plan, nein, es kann nie durchgesetzt werden, diese Gewinne können nicht abgeschöpft werden. Und es ist aber sehr wichtig, was Plasbeck jetzt betreibt, dass diese Preise ja auch bewusst getrieben werden und es einen Grund hat, dass man dann mehr zahlt fürs Heizöl, aber nicht unbedingt der eigentliche Sanktionskrieg und auf politischer Ebene, sondern dann auf wirtschaftlich spekulativer Ebene, dass Leute das sehen und sagen, oh ja, da kann ich einsteigen. Der Preis wird sowieso noch steigen, der Ölpreis oder Weizenpreis, was auch immer. Deshalb investiere ich da noch und dann steigt er auch wirklich. Und ja, Leute auf der anderen Seite der Welt haben dann zu leiden, können nicht mehr heizen oder haben nichts mehr zu essen. Wir können, das ist jetzt sehr wichtig, aber ja, hören wir uns das bitte an. Wie können wir feststellen, ob Preisbewegungen auf echten Knappheiten beruhen oder spekulative Komponenten enthalten? Weizen beispielsweise wird im Laufe dieses Jahres sicher weltweit real knapper werden, wenn die Aussaat und damit die Ernte der wichtigen Weizenexporteure Russland und Ukraine kriegsbedingt stark zurückgehen oder die Düngemittellieferungen aus Russland nachlassen. Dies spricht für einen Anstieg der Getreidepreise in der Zukunft. Allerdings ist Weizen in den 4 Wochen seit Mitte Februar bereits um enorme 35% teurer geworden. Die andere seltsame Sache ist, dass der Preistrend vor etwa einer Woche einen Höhepunkt erreicht hat. Dort war Weizen rund 55% teurer als Mitte Februar. Danach ging es rapide runter. Hat sich das reale Weizenangebot in dieser einen Woche so deutlich erhöht, dass es zu dem beobachteten Preisrückgang kam? Natürlich nicht. Innerhalb einer Woche ändern sich die Erntemengen nirgendwo auf der Welt so abrupt. ist die reale Nachfrage nach Weizen in dieser einen Woche so stark zurückgegangen, dass der beobachtete Preisrückgang eingetreten ist? Natürlich auch nicht. Innerhalb einer Woche gehen die Verbrauchsmengen nicht so stark zurück und die Lager füllen sich nicht so schnell, dass die realen Bestellungen so stark zurückgehen würden. Beim Ölpreis ergibt sich ein ähnliches Bild. Ja, da im Artikel sind diese Abbildungscharts immer von finanzen.net. Könnt ihr da selber anschauen. Deutlicher Preisanstieg seit 4 Wochen um gut 14% mit einem zwischenzeitlichen Höchststand von fast 30%. Dieses Muster findet sich bei einer Vielzahl von Rohstoffen, einschließlich Aluminium. Extrem steile kurzfristige Anstiege, gefolgt von einem weiteren steilen Rückgang mit einem insgesamt steigenden Trend im Durchschnitt. Der Grund für diese Preisschwankungen liegt darin, dass mit Rohstoffen spekuliert wird. Finanzanleger beobachten die politische Lage, addieren 1 und 1 und kaufen beispielsweise auf Weizen lautende Papiere. Auch andere Finanzinvestoren springen auf diesen Zug auf und die Kursrallye nimmt Fahrt auf. Die tatsächliche Höhe des Preisanstiegs aufgrund aktueller und absehbarer physischer Knappheit, die er als sinnvolles Signal an die Anbieter und Nachfrage realer Mengen haben sollte, spielt für die Finanzinvestoren keine große Rolle. Hauptsache, sie steigen ein und rechtzeitig aus den Rohstoffmärkten, um ihre Renditen zu maximieren. Und das schadet all jenen, die sich nicht mit Rohstoffpapieren eindecken können und wollen, sondern eigentlich echte Rohstoffe brauchen, also die Input-Konsumenten und die Endverbraucher, auch und gerade die einkommensschwachen Verbraucher. Schließlich müssen sie die Spitzenpreise oder zumindest die Margen zahlen, mit denen sich die echten, in Anführungszeichen, Händler physischer Rohstoffe gegen die Preisturbulenzen abzusichern versuchen. Ist es fair, dass sich die in der Finanzwirtschaft Tätigen auf Kosten der in der Realwirtschaft Tätigen bereichern? Und stärken künstliche Preisturbulenzen die Funktion des marktwirtschaftlichen Systems, physische Engpässe anzuzeigen? Genau, das ist eigentlich das System, der Vorteil der Marktwirtschaft gegenüber der Planwirtschaft hier. Man kann da sehen, wo gibt es physische Engpässe, wo sind gewisse Güter zu wenig vorhanden? Eine Unterproduktion, und das kann dann angezeigt werden durch einen extrem hohen Preis, und dann motiviert das ja die Produzenten, die Kapitalisten, da zu investieren, da mehr zu produzieren, weil sie da viel Profit machen können, und dadurch könnte der Preis dann wieder fallen. Aber das ist ja hier völlig entkoppelt, diese Art von Rohstoffmärkten, die so finanzialisiert sind. Steigern Sie das Vertrauen der Bevölkerung in unser Wirtschaftssystem? Es ist möglich, die Spekulation mit Rohstoffen über Nacht zu verbieten. Die Staaten, die wirklich ein Interesse an der Lage der Bevölkerung und an der internationalen Stabilität haben, können die reine Finanzspekulation mit Rohstoffen eben verbieten. Wirtschaftssubjekte, die Rohstoffe nicht produzieren, verarbeiten oder als Input für ihre Produktion verwenden und keine Warenlager zur Lagerung von Rohstoffen haben, sowie solche, die nicht nachweislich seit vielen Jahren etablierte Rohstoffhändler sind, könnte der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, die durch Rohstoffe gesichert sind, untersagt werden. Dies würde den Märkten von einer Stunde auf die andere enorm viel Schwung nehmen und es wieder ermöglichen, Rohstoffpreisbewegungen als Indikator für echte Knappheit zu verwenden. Dies ist ein Lackmustest dafür, ob die Eliten bereit sind, ihre sozial schädlichen Sinekuren aufzugeben oder nicht. Dass die Spekulationsthematik die Bevölkerung in den westlichen Industrieländern so massiv treffen musste, bevor Preise und staatliche Markteingriffe überhaupt auf Regierungsebene diskutiert wurden, ist eine beispiellose Anklage gegen die westliche Welt. Es entlarvt die Phrasen des Präsidenten der EU-Kommission über Europas globale Führungsrolle durch freien und fairen Handel. Denn sollten nicht die jahrelangen Spekulationen um das Grundnahrungsmittel Reis, Abbildung 4, von dem das Überleben von Millionen Menschen abhängt, Grund genug gewesen sein, dem Treiben ein Ende zu setzen? Treiben der Finanzmärkte ein Ende zu setzen? Das finde ich wunderbar hier, freier und fairer Handel. Vielleicht könnte das ein Episodentitel sein. Naja. Ein Neuanfang ist unvermeidlich. Grundlegend für einen Neuanfang muss die Erkenntnis sein, dass es ohne ein vernünftiges Geldsystem keinen vernünftigen Handel zwischen Staaten geben kann. Währungsfragen dem Markt zu überlassen, war der wichtigste der vielen wirtschaftspolitischen Fehler, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs begangen wurden. Russland war das größte und wichtigste Land, dessen völlig naive politische Führung in den 1990er Jahren ins eisige Wasser der internationalen Kapitalmärkte geworfen wurde. Ohne die russische Währungskrise und das Scheitern der Regierung Jelzin wäre Putin nicht so leicht an die Macht gekommen. Die Währungsbeziehungen aller Länder müssen so gestaltet werden, dass kein Land absolute Vorteile gegenüber einem anderen erzielen kann. Was bedeutet, dass die realen Wechselkurse im Prinzip konstant sein müssen. Realwechselkurse ist also die Inflation bereinigt, den Anstieg immer wieder der Lohnstückkosten. Bereinigt, da müssen sich diese Wechselkurse, die Inflation, verschiedene Inflationsraten in verschiedenen Ländern rausrechnen, da müssen die Wechselkurse dann eigentlich gleich bleiben. Nominelle Wechselkurse können natürlich schwanken, aber sehr wichtig, dass kein Land sich hier absolute Vorteile verschaffen kann. Also einfach aufgrund so eines Zufalls, einer Spekulation, Wechselkurs getrennt, dann Vorteile, Profite einfahren kann. Und unproduktive Profite. Das bedeutet das Ende des von der EU-Kommission und von Deutschland immer wieder beschworenen Konkurrenzkampfes der Nationen. Der Lissabon-Vertrag von 2007, genau das ist das, die Faschisierung. Deshalb sind diese Politiker alle so rechtsradikal, weil sie ja genau das betonen, dieses Mantra von Merkel, wir müssen alle an Wettbewerbsfähigkeit zulegen. Und das ist nicht nur ein logischer Widerspruch, ja, natürlich, es kann ja nicht gehen, dass alle gewinnen, wie es im Fußball heißt, heute gewinnen mal alle, das ist genau äquivalent zu dieser Aussage, wir müssen alle an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen, weil Wettbewerbsfähigkeit ein relatives Konzept ist, man kann nur im Verhältnis zu einem anderen Vergleichspartner irgendwie weniger oder mehr wettbewerbsfähig sein, aber nicht absolut gesehen. Und ja, es ist aber trotzdem, du hast ja auf ja, diesen brutalen Konkurrenzkampf, Vernichtungskampf der Nation hinaus, der da gepredigt wird, weil diese Politiker eben in diesem Mindset sind, Angst haben vor der Zukunft, vor der Bedrohung, vor dem Niedergang unseres Volkes und sagen, ja, so. Wir müssen halt die anderen knechten, wir müssen zeigen, dass wir uns selbst disziplinieren und knechten können, um zu herrschen oder immer noch nicht zu sehr zurückzubleiben gegenüber den anderen. Der Lissabon-Vertrag von 2007, der die Wettbewerbsfähigkeit der EU insgesamt und die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten in den Mittelpunkt stellte, war ein fataler Fehler. Er wies genau in dem Moment in die falsche Richtung, als es für eine Einsicht in die Komplexität internationaler Zusammenarbeit noch nicht zu spät gewesen wäre. Ja, genau, heute ist es dann wohl eben zu spät. Das Prinzip eines konstanten realen Wechselkurses muss außerhalb und innerhalb der Europäischen Währungsunion gelten. Jedem beitretenden oder assoziierten Land muss die Garantie gegeben werden, dass der Wechselkurs seiner Währung mit Hilfe der EZB vor Spekulationen geschützt und so bewertet wird, dass Inflationsdifferenzen gegenüber der EWU ausgeglichen werden. Nur für Länder mit extrem niedrigem Wohlstandsniveau ist der Eintritt in ein globales Währungssystem zu einem leicht unterbewerteten Kurs akzeptabel. Ein erster Schritt der politischen Emanzipation und ein starkes Zeichen der intellektuellen Abgrenzung von der herrschenden Marktdoktrin wäre der Austritt der Europäer aus dem Internationalen Währungsfonds. Dies würde den Transformationsländern und gleichzeitig den Entwicklungsländern zeigen, dass sie mit einem Neuanfang wirklich ernst meinen. Ein politischer Neuanfang in ganz Europa muss auch die eigene Haltung gegenüber China klären. Dem amerikanischen Hegemonieanspruch mit seiner Tendenz, China zum großen Widersacher zu stilisieren, nur weil es größer werden kann als die Vereinigten Staaten, darf Europa nicht folgen. China ist groß, es wird wirtschaftlich noch größer werden, und auch wenn das Land noch viele Jahre diktatorisch von einer kommunistischen Partei regiert wird, müssen Wege gefunden werden, langfristig kooperativ miteinander umzugehen. Dazu gehört, die Achtung der Menschenrechte nicht um des Handels willen zu ignorieren. Es bedeutet aber auch, die Konsequenzen des westlichen Systems zu akzeptieren, die nicht zuletzt in den Flüchtlingslagern auf Lesbos sichtbar werden. Genau, damit endet dieser Text. Nur leicht korrigieren muss man hier natürlich die Menschenrechte, wir sollten die nicht ignorieren, diese Verletzungen in unseren eigenen Ländern. Nur weil wir mit China handeln wollen, sollten wir nicht. Ja, denken, dann müssen wir da immer anprangern. Die würden so oder so mit ihrer Bevölkerung umspringen. Sondern wir sollten uns ein Beispiel nehmen und sagen, das würde auch unserer Bevölkerung zugutekommen, wenn man hier so diktatorisch von einer kommunistischen Partei regiert würde. Das würde zu einer Verbesserung der Lage von Millionen, hunderten Millionen Leuten in Europa führen. Und darauf müssen wir hinwirken. Weniger Demokratie wagen, wie es bei Malon Kron so wunderbar heißt. Und mit diesen Worten, ja, muss ich mich dann wahrscheinlich wirklich verabschieden. Ja, ich glaube, es ist soweit für heute. Diese Folge war jetzt nicht so furios, wuchtig, wütend wie die gestrige. Aber ja, komm, kann nicht immer so abliefern. Kann nicht jeden Tag wettbewerbsfähiger werden, ne? Es muss auch mal wieder runtergehen nach an der Spitze. Es kann nicht sein, dass man jeden Tag danach an Fähigkeit gewinnt. Ja, damit kann ich vielleicht noch ein Lied spielen, Majesty, und ja, damit verabschiede ich mich dann einfach von euch. Majestätische Grüße, meine lieben Chefin, und Handel durch Wandel. Fairer und freier Handel. Ja, versuch's doch auch mal fair und frei. Persönliche Freiheit muss man jetzt halt versuchen, innerhalb dieser Grenzen der Marktwirtschaft zu erlangen. Es ist zumindest möglich, die intellektuelle Freiheit, die Mauer im Kopf zu bauen. Nicht um Russland, sondern um diese westlichen Medienprodukte in der Mauer zu bauen. Zu sagen, da drin ist wirklich Quarantäne. Alles, was von da kommt, aus diesen Podcasts, Zeitungen, wie auch immer, das muss erstmal in Quarantäne gesteckt werden, da muss wirklich eine Mauer drum. Nicht um Flassbeck, leider ist nicht in diesem inneren Mainstream-Zirkel, aber um andere, die dazu sorglos umgehen, sich dann infizieren mit diesem Bacillus der US-Hegemonie. Und ja, damit kann ich mich verabschieden und sagen, viel Spaß noch mit Majesty, bis zum nächsten Mal bei Tischlein, deck dich!